Burkhard?
Jasmin?
Bevor wir heute loslegen, möchte ich gerne eine Kerze anzünden für Ernst Huberti und Heinz-Florian Oertel, okay?
Moment. In Memoriam.
In Memoriam. Moment.
Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Ja, oder?
Ja, wir machen was ganz Neues. Das haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie auf aktuelle Dinge so reagiert, wie wir es heute tun werden. Aber ich glaube, es haben uns auch selten zwei Lebenslinien so berührt, wie die von Heinz-Florian Oertel und von Ernst Huberti, die ja kurioserweise, muss man irgendwie sagen, fast zur selben Zeit zu Ende gegangen sind und das in sehr hohem Alter. Und diese Biografien, die so erstaunliche Parallelen aufweisen, die müssen hier einfach erzählt werden bei uns.
Heinz-Florian Oertel, in der DDR die Stimme des Sports, ja, ist 95-jährig gestorben, mhm, in einem gesegneten Alter, muss man sagen. Ernst Huberti ist
96 geworden und ist bei mir im Dorf gestorben.
Echt?
Ja, der wohnt ja auch bei uns oder wohnte bei uns mit seiner Frau und hat auch wirklich noch bis weit in die 90er hinein, hat er immer noch sich darum gekümmert, dass das Altpapier rechtzeitig an der Straße stand.
Ja, zwei absolut prägende Reporter-Legenden, muss man sagen. Ja. Das kann man, glaube ich, sagen. Und wir wollen sie nochmal beleuchten, das Leben würdigen und den Scheinwerfer auf beide richten. Heinz-Florian Oertel, vielleicht seine bekannteste Reportage ist die im Marathon. Ja, 1980, Olympische Spiele in Moskau. Zum zweiten Mal holt einer für die DDR Gold. Und er hat einen wunderbaren Vornamen.
Liebe Zuschauer zu Hause, das ist ein einmaliger Triumph. Liebe junge Väter vielleicht oder Angehende, haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da.
Waldemar!
Ich bin echt froh, dass ich erstens im Westen geboren wurde und auch deutlich vorher. Weil meine Eltern mochten den Oertel. Die waren ja auch von drüben und die mochten den wirklich gerne. Also,
ja. Der Lauf war am 1. August 1980. Ja. Ob jetzt, 40 Wochen später, tatsächlich viele Waldemars auf die Welt kamen oder kurze Zeit später im Kreis also benannt wurden, das lässt sich statistisch nicht erhärten. Ja, das muss man sagen. Ja, ey, das war Heinz-Florian Oertel at its best.
Ja, die berühmteste Reportage von Ernst Huberti, in der auch vieles deutlich wird, warum er so populär gewesen ist und warum bis heute einfach viele auch noch ins Schwärmen tatsächlich geraten, wenn sie an ihn denken, war seine Reportage vom späten Ausgleich durch Karl-Heinz Schnellinger im Halbfinale 1970 bei der WM in Mexiko gegen Italien.
Schnellinger! Nein! Schnellinger! 1-1! Ausgerechnet Schnellinger, werden Italiener sagen. Ausgerechnet Schnellinger!
Ja, dafür wurde er ziemlich abgefeiert, ne? Also für diesen Stil und dann ausgerechnet Schnellinger und mehr gar nicht zu sagen. Er galt ja so als Mann der Pause, ne? Als Meister der Pausen wurde er ja vom Spiegel jetzt auch schlussendlich gewürdigt, nachdem er gestorben ist.
Ja, und das ist ja eigentlich nur ein Füllwort, ausgerechnet.
Das stimmt.
Und es gibt aber, glaube ich, in der gesamten Geschichte der Sportreportage kaum einen prägenderen Begriff oder Ausdruck für einen Kollegen oder eine Kollegin als ausgerechnet für Ernst Huberti. Und das finde ich so toll, wenn man sich so auf diese Biografie stürzt und guckt, was hat er eigentlich gemacht, was hat er alles erlebt. Und dann kommt man ganz oft an den Punkt, wo man denkt, ausgerechnet der.
Ja.
Bei Oertel eigentlich auch, ausgerechnet Oertel. Ne?
Also ja, ich meine, das Geniale bei diesem ausgerechnet, ich weiß, also Füllwörter werden sicherlich auch immer wieder so, ja, vielleicht Rückschlüsse ziehen auf unseren täglichen Beruf, was wir vielleicht heute noch von denen lernen können oder was man da mitnehmen kann. In dem Fall war es aber kein Füllwort, sondern es beschrieb ja den Schnellinger, der in Italien Profi war und eben ausgerechnet der gegen die Italiener den Ausgleich schoss. Also das war nicht der Zufall oder der Tatsache geschuldet, ich muss jetzt irgendwas sagen, das war schon richtig eingesetzt.
Ja, aber du musst dieses Füllwort auch eben parat haben.
Ja.
Du musst das eben so komprimieren können, dass ausgerechnet Schnellinger, also der unverdächtigste Torschütze der deutschen Fußballnationalmannschaft, der unwahrscheinlichste eigentlich, dass der nun in dieser letzten Minute beim letzten Angriff ausgerechnet gegen Italien erfolgreich ist, viel besser kann man das nicht ausdrücken.
Ja, wir haben eine Kerze angezündet für diese beiden Reporter, die jeweils 4 Epochen in Deutschland erlebt haben. Beide sind geboren in der Weimarer Republik in den 20er Jahren, erlebten in sehr prägenden Jahren dann als Pimpfe oder Jungvolk dann die Nazi-Herrschaft, waren beide auch im Krieg. Dann ging es für Oertel in der DDR weiter. Er war die Stimme der DDR, muss man sagen. 17 Mal war er zum Beispiel Fernsehliebling der DDR. Das war die höchste Auszeichnung, die du da haben konntest. 17 Mal. Der machte Unterhaltungsprogramme. Ein Kessel Buntes war auch aus seiner Feder mit entsprungen.
Die große Samstagabendshow, muss man vielleicht erklären. Die große Samstagabendshow im DDR-Fernsehen, wo die DDR-Bürger sich, das war wirklich auch wie so Lagerfeuer. Ne? Also wenn ein Kessel Buntes anstand, dann haben die sich alle vom Fernseher getroffen und waren gespannt, was der Heinz Florian jetzt wieder so in petto hat. Er hat auch viel gesungen und er war ein großartiger Entertainer, unglaublich schlagfertig, immer aufs aller, also bis ins allerletzte Detail vorbereitet, ganz anders als Thomas Gottschalk also.
Ja, wobei das war natürlich bei ihm Methode.
Ja, ja? Aber... ja, gut, lassen wir es einfach so stehen. Aber also Oertel war einfach wirklich, das war ein Perfektionist.
Naja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wenn wir jetzt diese beiden Reporter nochmal Revue passieren lassen bei uns im Podcast, sind sie wirklich so miteinander zu vergleichen? Wahrscheinlich eint sie das Genre Sport und auch die Bedeutung. Vielleicht auch dieser Pioniergeist, der eine erfindet die Sportschau mit Oertel, das zeichnet solche Pioniere auch aus. Sie haben viele Formate erfunden, also ja. Kessel Buntes, Unterhaltung. Aber ich würde Oertel immer mehr mit Hans-Joachim Kuhlenkampf vergleichen.
Oder Peter Frankenfeld.
Genau, also werden wir später in Reportagen auch hören. Da ist es wie ein gelernter Text. Also ich glaube, dass vieles davon frei war und auch spontan war. Aber es ist so wirklich ausgefeilt, rhetorisch ausgefeilt. Und das war Huberti nicht.
Nein. Huberti war der große Gentleman am Mikrofon, der sich selbst immer zurückgenommen hat, der sich nie wichtiger genommen hat als das Ereignis selbst. Mhm. Und Oertel war das genaue Gegenteil.
Und Huberti lebte in Westdeutschland. Beide erlebten ja auch die WM 74. Der eine als Reporter für die DDR, der andere zum Beispiel bei der Wasserschlacht gegen Polen als Reporter mit seinem Stil. Er hat immer gesagt, wir sind sehr, sehr nüchtern in unserem Stil. Da hat sich Oertel überhaupt nicht dran gehalten. Und dann kam ja der Mauerfall. Und das war natürlich, ja, was soll ich sagen? Er wurde Opfer der Geschichte dann in seinem Beruf, muss man sagen, Heinz-Florian Oertel.
Jetzt preschst du aber ordentlich davon.
Naja, ich wollte eine Übersicht geben, weil manchmal ist ja vielleicht ganz cool, wohin unsere Reise heute führt. Ne?
Ja.
Aber vielleicht
wo kommen die eigentlich her?
Genau, das ist schon interessant.
Denn das sind ja auch, ich meine, die sind fast zur selben Zeit geboren, aber sie haben ganz unterschiedliche familiäre Hintergründe. Ernst Huberti kommt aus einem sehr gutbürgerlichen Elternhaus, auch wohl situiert, und wächst dann so in diesem Grenzgebiet zwischen Deutschland, Luxemburg und Frankreich auf. Sein Vater ist Luxemburger, seine Mutter ist Deutsche, er wird in Trier groß und verlebt eine sehr glückliche und bildungsbürgerliche Jugend, muss man sagen. Und muss dann aber auch feststellen, dass im Krieg einfach da auch keine Ausnahmen gemacht werden und findet sich dann ganz plötzlich als Teenager im Keller seines Elternhauses wieder und muss um sein Leben zittern.
Da kommt ein Bombenangriff, eine Mine fällt auf unser Haus und verschüttet uns im Keller. Da mussten wir uns im Keller rausarbeiten. Und haben überlebt, aber alles verloren, was wir dann noch hatten. Und ich bin zu meiner Flak-Einheit zurück, aber dann war der Krieg bald zu Ende.
Ja,
und es löste sich alles auf.
Er hat das Glück gehabt, dass er dann nicht in Gefangenschaft geraten ist, Ernst Huberti, anders als Heinz-Florian Oertel, der ja dann in britische, glaube ich, Gefangenschaft geraten ist. Und konnte dann relativ schnell auch wieder so ein normales Leben anstreben zumindest. Also er hat sein Abitur nachgeholt, er hat angefangen zu studieren, er hat ein Volontariat gemacht.
Philosophie und Germanistik.
Genau.
Das ist ja irgendwie auch interessant eigentlich.
Und hat dann auch ziemlich schnell schon seine ersten Gehversuche gemacht im frischen Radio. Ne? Mhm. Im Südwestrundfunk hat er seine ersten Übertragungen gemacht vom Mainzer Karnevalszug, hat er übertragen. Und ist dann aber auch recht schnell beim Sport gelandet. Und also wenn man das so in der Rückschau sieht, denkt man, ja, es ist ja alles zwangsläufig, aber was war schon zwangsläufig nach dem Krieg? Das war ja alles ungewiss.
Ja, das stimmt. Und wenn man so zurückblickt, denkt man, das sei ja eh alles auf ein Gleis gesetzt worden und dann gab es irgendwann die Sportschau und alles folgte einer Logik. Aber Nein. Wir haben ja so viele Folgen schon hier in Jogo Bonito gehabt, auch zur Gründung der Bundesliga und so. Ja. das waren halt die Gesichter und Stimmen dieser Zeit, wo das Ding erstmal so groß wurde, ne, im Sport. Bei Heinz-Florian Oertel war es, wie du gesagt hast, auch so. Er wollte auf gar keinen Fall an die Front und da sterben. Das war ja das Los derer, die an die Front geschickt wurden, zum Großteil. Also meldete er sich, obwohl ich glaube nicht, dass er ein großer Seefahrer war, aber er dachte sich, okay, wenn ich mich jetzt zum Marinedienst melde und da sage, ich will Kapitän werden, dann werde ich erstmal lange ausgebildet. Und so war es dann auch. Er hatte keinen Fronteinsatz, sondern wurde dann in den Schlussmonaten des Krieges da ausgebildet, kam in britische Gefangenschaft. Und da war er ein Jahr und da gab es schon so auch Szenen, hat er mal gesagt, wo dann die Leute eingeteilt wurden in diesem Gefangenenlager und dann abgezählt wurde, 1, 2, 1, 2. Und er hatte das Glück, dass er eben nicht im Steinbruch arbeiten musste, sondern anderen Tätigkeiten nachgehen konnte und das hat ihm möglicherweise das Leben gerettet. Also das war natürlich eine Zeit, die beiden, Huberti und Oertel, haben den Krieg mit voller Wucht erlebt.
Wir hatten vielleicht alle etwas, was uns bewegte. Das Kriegserleben, die Nachkriegszeit, schwere Zeit. Und da freute man sich über Kleinigkeiten noch. Und da wollte man nicht erst hoch hinaus, sondern wir wollten auf dem Teppich bleiben. Wir hatten überlebt und waren glücklich damit.
Und so ging es für ihn zurück in die Politik dann auch. Er trat ein in die KPD, später dann in die SED und wurde in Cottbus erst einmal Schauspieler. Und das hört man, finde ich, dann auch in den Reportagen. Ja, da geht's in dem Alter ja noch in alle Richtungen. Man probiert sich aus. Ich meine, du hast auch geschauspielert, ne, in Theatergruppen. Und man probiert sich rhetorisch aus. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Grundlage für das, was später bei Oertel folgen sollte. Ich finde, wir haben fantastische Reportagen. Vielleicht siehst du das zum Teil anders. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt und finde, er ist ein Dirigent, ein Künstler. Als Reporter. Da ging es halt für ihn zum Cottbuser Theater erstmal.
Weißt du, was ich besonders finde bei Heinz-Florian Oertel? Dass er ja aus Verhältnissen stammt, die diese Karriere auch gar nicht vorgezeichnet haben. Der kommt ja aus wirklich einfachsten, aus ärmlichen Verhältnissen, hat da in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit seinen Eltern, sein Vater war, glaube ich, Tuchmacher, die Mutter war Putzfrau und die haben da, er hat, glaube ich, einen Raum zum Leben und die Küche und das über viele, viele Jahre hinweg und das war eine Karriere, die war so überhaupt nicht abzusehen und es war, glaube ich, in den 50ern oder in den späten 40ern selbst in der DDR viel schwerer dann diesen Weg zu gehen. Also der muss einfach einen so unfassbaren Willen mitgebracht haben und gepaart mit einem außerordentlichen Talent für die Bühne, fürs Mikrofon, damit das überhaupt möglich geworden ist.
Ja, und das wurde auch ziemlich schnell klar. Also er war in Cottbus, überlegte vielleicht Lehrer zu werden oder Schauspieler. Es ging wirklich noch in viele Richtungen und dann war da mal ein Sportereignis und er wurde mal gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, dass, er wird immer da schon groß frei formuliert haben, ob er das nicht mal übertragen wollte. Da hat er sich später mal dran erinnert.
Und dann kam diese Chance der Reportage, weil in Cottbus ein Studio des Landesenders Potsdam eröffnet wurde und die suchten einen, der das Endspiel, jetzt sage ich es ganz korrekt, der das Endspiel um die Brandenburgische Landesmeisterschaft im Frauenfeldhandball Spremberg gegen Luckenwalde übertragen könnte. Und da habe ich dann im Oktober dort hinter diesem Kasten, hinter diesem Tor gehockt, aufgeregt natürlich und so weiter und so weiter. Aber das eigentlich, wie soll ich sagen, Schwierigste war, im Handball fallen ja normalerweise eine Menge Tore. Und dieses Spiel brachte nur einen Treffer, der war zum Beginn des Spieles gefallen. Luckenwalde gewann 1-0. Und als ich sprechen musste gegen Ende des Spiels, die letzten 2-3 Minuten, war nichts los. Es war also mucksmäuschenstill und ich musste versuchen, was draus zu machen.
Alchemist.
Klingt ein bisschen nach englischen Elfmeterschießen,
ehrlich gesagt. Ja, er musste etwas machen. Das klingt nach, ich hatte nur ein Taschenmesser und musste mir eine Bude schnitzen. Das ist Radio, das ist Hörfunk, da muss man eben Alchemist sein.
Was ich bei Oertel wirklich toll fand bis zum Schluss, also solange er sich noch öffentlich geäußert hat, er hat immer diese sehr klare, besondere Stimme gehabt. Mhm. Also ich finde, er klingt in den 50ern, erkennst du seine Stimme total und die hat einen so ungeheuren Wiedererkennungswert. Also ich glaube, viele Jogadores, die dann, wenn sie diese Folge durchgehört haben, wenn sie dann dem Oertel nochmal irgendwann über den Weg laufen, dann werden sie sofort denken, ach ja, das ist ja der Oertel.
Ja, also dieses rollende R so ein bisschen.
Großartig.
Aber ja, ich finde es auch sehr schön, wie er spricht. Ich finde, es gibt Menschen, die klingen zeitlos. Ich finde, er klingt so ein bisschen zeitlos. Ja. Er ist nicht so eine Stimme, wo ich sagen würde, ja klar, 50er Jahre, da sozialisiert und so ist die Sprache. Ich finde, er ist zeitlos.
Ja, was ich toll finde und was ich sehr gut nachvollziehen kann, warum der so schnell so erfolgreich gewesen ist, mein Eindruck von seiner Stimme ist, dass die einen ungeheuren Optimismus, einer Lebenszugewandtheit Ausdruck verleiht, die ganz besonders ist. Und das ist ja genau das gewesen, was die DDR auch gebraucht hat in ihren ersten Jahren. Also du baust diesen sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat auf und brauchst natürlich auch optimistische Stimmen, die das nach außen vertreten.
Aber die auch ganz klar machen, wo da die Grenzen zwischen den beiden deutschen Staaten zu ziehen sind.
Wenn man auf das Heute schaut und morgen ansteuert, meine ich, muss man sich immer wieder erinnern, wo kommt das her? Und den Weg des Sportes der DDR kenne ich von Anfang an, von 0, nichts. Und ich kenne auch den Weg des BRD-Sports von Anfang an. Die ersten Sportführer der BRD 1949-50, habe sie alle kennengelernt, waren Nazi-Sportführer. Die haben den Sport der BRD bestimmt und haben uns nur attackiert von Anfang an.
Okay, also redet er vielleicht von Peko Bauwens, dem DFB, es gibt auch einzelne Verbände, die sicherlich da nicht frei von Schuld waren. Auf der anderen Seite war er natürlich auch die Stimme eines Systems in der DDR, das auch nicht über jeden Zweifel haben war, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken.
Das steht ja heute außer Frage.
Nein, das muss man aber betonen an der Stelle.
Ne? Das ist natürlich so, aber ich finde, was man nicht vergessen darf, in welchem zeitlichen Kontext das stattfindet. Und ich glaube ganz fest daran, dass es in den 50er Jahren sehr, sehr viele Menschen in der DDR gegeben hat, die wirklich an diesen sozialistischen Staat geglaubt haben. Und die geglaubt haben, dass wir können da etwas aufbauen, was ganz anders ist als all das, was es vorher gegeben hat. Und dass der da mithelfen wollte, das nehme ich ihm schon ab.
Genau, aber wir haben ja in den Folgen über die Hüben wie drüben Folgen ja über die frühe DDR gesprochen, wie Vereinsstrukturen zerschlagen wurden und Dinge da wirklich komplett umgetopft wurden. Und da ist man nicht frei von Sünde. Und er ist die Stimme dieser Jahrzehnte im DDR-Sport. Das müssen wir vielleicht mal hier und da nochmal betonen, weil ich werde sicherlich auch mal jubilieren und ihn völlig unkritisch abfeiern für seine Reportagen. Aber seine Rolle an und für sich ist natürlich zu hinterfragen.
Ja, das steht für mich auch außer Frage.
Weil da machst du dich ja angreifbar, das so.
Mir geht es nur darum zu sagen, von welchem zeitlichen Korridor sprechen wir jetzt? Und ich finde, du musst die frühen 50er musst du anders bewerten als dann beispielsweise die späten 60er oder die 70er Jahre, als man schon eine sehr konkrete Ahnung beispielsweise auch vom Doping haben musste, wenn man als Sportreporter nicht völlig betriebsblind durch die Gegend gelaufen ist. Diesen Unterschied möchte ich nur ziehen, dass es in den 50ern ganz sicher anders war als in den 70ern und spätestens dann in den 80ern.
Also er hatte dann ziemlich schnell ziemlich großen Erfolg. Er reportierte nicht mehr in einem Regionalprogramm in Cottbus, sondern arbeitete dann auch in Berlin oder in der Nähe von Berlin und war ein ganz bekannter Reporter. Zum Beispiel diese Friedensfahrt mit Täwe Schur, dem Radsportler, von ihm reportiert.
Auch die ist
natürlich legendär. Und auf der anderen Seite hatten wir Ernst Huberti im Westen. Holla, hol die Erdnüsse raus. Wo ist das Bier?
Du bist doch sofort auf Empfang, oder?
Na klar.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ja,
oder? Also nicht einen Abend allerseits, sondern guten Abend, meine Damen und Herren. Und dann tritt er an seine Fußbälle da in der Studio-Deko und du bist gespannt wie ein Flitzebogen, welche Spiele jetzt umgedreht werden, für welche Partie sie sich entschieden haben und ob deine Mannschaft da endlich mal wieder dabei ist.
Ob die Filmrolle schon da ist.
Ja, das war einfach fantastisch. Das war so eine Pionierleistung, diese Chuzpe, sagt man, glaube ich, zu haben.
Ach, Chuzpe.
So nah an einem Sportereignis eine Magazinsendung zu machen, wo du natürlich auf Beiträge und Filmmaterial und Ton und so weiter angewiesen bist. Also ich meine, wir reden davon, dass die Bundesliga ist eine Dreiviertelstunde alt und dann geht die Sportschau los. Und das zu machen, Anfang der 60er Jahre zu sagen, wir kriegen das hin, was noch nie jemand gemacht hat, wo noch nie jemand dran gedacht hat. Klar, in England, die haben das schon länger gemacht, aber zu sagen, wir schaffen das auch in Deutschland. Und das dann auch im Programm durchzusetzen, Das finde ich schon toll.
Als wir gekämpft haben und gekämpft, um eine Samstagsportschau zu bekommen, da sagte mir eine hochgestellte Persönlichkeit des Hauses: Wollen Sie schon wieder die kleinen bunten Männchen zeigen auf dem grünen Rasen? Sie machen noch unser ganzes Programmschema kaputt.
Hör mal, wir sind in 60er Jahren, ne? Ist mal ein bisschen Pausenmusik, komm, ich brauch mal. Die hast du mitgebracht, ne?
Ja, ich dachte, ich setze mal hier so ein anderes musikalisches.
Was ist das?
Das ist, wenn ich mir nicht komplett verhaue, ist das die Pausenmelodie zwischen zwei Sendeabschnitten beim nordwestdeutschen Fernsehprogramm oder beim westdeutschen Rundfunk schon, weiß ich gar nicht genau.
Also das lief dann, wenn man den Fernseher anhatte?
Genau, und du musstest warten, weil eine Sendung noch nicht fertig war oder eine Sendung war fertig und die andere konnte noch nicht anfangen. Dann haben die das zum Überbrücken gemacht.
Ich kenne das noch so beim Schulfernsehen dann morgens, wenn das noch nicht gestartet ist, dann war 2 Minuten lang irgendein Bildschirm zu sehen und so eine Musik lief.
Ja, die mussten dann ja auch händisch umschalten von einer Sendeanstalt zur nächsten. Ne, wenn die Nachrichten noch nicht fertig waren oder wenn die Programmansagerin noch nicht an ihrem Platz war, dann mussten die halt.
Konnte ja alles passieren.
Ja.
Ach, Burkhard. Mir gefällt diese Folge schon jetzt sehr gut und ich finde sie wichtig, dass wir die machen, weil da sind zwei, die eine große Rolle gespielt haben im Sportjournalismus.
Ja. Wir können ja an dieser Stelle auch sagen, dass wir eigentlich was anderes vorhatten und dann uns überlegt haben, nee, und wir machen jetzt Oertel und Huberti, weil die einfach zu groß sind, als dass wir da einfach
nur
zwei O-Töne machen und dann weitermachen. Und deshalb haben wir diese Folge jetzt eingeschoben. Ich hatte ein paar von euch per Mail schon angekündigt, dass wir uns in dieser Folge auch mit den Reportern des Endspiels 1954 bei der Fußballweltmeisterschaft in Bern beschäftigen würden und mit anderen großen Reporterstimmen. Wir machen das. Also diese Folge ist so gut wie fertig und wir werden die vielleicht in 2 oder 3 Wochen dann.
Radionauten.
Die Radionauten oder die Mikronauten.
Mikronauten. Ja, die Mikronauten ist noch besser. Die Mikronauten.
Ja.
Genau. Wir sind übrigens bei Verbraucherhinweisen. Wenn ihr Lust habt, uns live zu sehen, den Link haben wir. Wir sind nach unserer Sommerpause dann wieder da für euch am Start am 22.08. in der Zeche Karl in Essen. Das ist die Show, für die es tatsächlich noch Karten gibt, überall da, wo es Tickets gibt, von unserem Link hier bis Eventim,
wo auch immer. Das sieht ja ganz toll aus, wo wir da auftreten.
Mega, ne? So ein Biergarten.
Mit einer Bühne.
Nein, das ist ganz, ganz, ganz schön. Und wir werden da einen wunderbaren Jogo Bonito Live-Abend haben, da bin ich mir ganz sicher. In Essen, ey, das ist eine geile Fußballstadt. Ich freue mich drauf. Mitten im Pott, hör mal, das ist unser Turf.
Ja.
Aber wir sind auch, können wir ankündigen, vermutlich bald in Nürnberg, ne?
Das war im Oktober, ne? Das machen wir auch demnächst.
Podcast-Festival vom Bayerischen Rundfunk.
Ja, da sind wir ganz stolz. Wir sind der einzige Sport-Podcast, der beim Podcast-Festival des Bayerischen Rundfunks im Programm
auch doch. Da sind wir die Klubberer und die Vierte müssen wir da abfeiern, ne,
ja,
oder?
Ja, das müssen wir schon machen.
Ja, glaube ich auch. So, und was noch? Achso, was mir wirklich wichtig ist, du bist ja hier unser Archivar, du kommst hier mit den Mails. Leute, denkt dran, das ist ein Podcast, der auch von euch lebt. Und wir haben jetzt für euch bei PayPal, glaube ich, weil es gab vielfach den Wunsch, kann ich nicht einen Betrag überweisen, der genau der Jahreszahl meines Vereins und der Gründung entspricht? Also Schalker, spenden gerne 19,04 €. Mhm. Oder die Gladbacher, die sind immer froh gewesen, Burkhard, da hast du auch nichts mit zu schaffen.
1900. Aber 1.900 € hat noch keiner überwiesen.
Nein, das nicht. Nein, was ich sagen will, wir machen euch da alle Wege frei. PayPal, IBAN oder auch Kreditkarte unterstützt diesen Podcast. So ein bisschen eingeschlafen in den letzten 2, 3 Wochen, weil wir es so ein bisschen gedimmt haben mit unseren Hinweisen. Aber es bleibt dabei. Ich werde es auch am Ende nochmal sagen. Wäre schön, wenn ihr das donieren würdet. Denn ihr merkt es ja inhaltlich auch, das ist Arbeit. So, Mails sind gekommen an info@jogo-bonito.de. Ingo aus Plauen schreibt: Hey, ihr zwei Fußballverrückten, zur Ergänzung eurer Schiri-Folge Nummer 2 mal noch ein Hinweis zu Adolf Prokop. dem übrigens nicht als einzigem eine Nähe zur Stasi und zur SED und vor allem zum BFC Dynamo nachgesagt wurde. Dieser soll mehrfach extrem lange Nachspielzeiten für die Berliner organisiert haben. Organisiert ist lustig, das ist auch so ein Nachkriegswort, ne? Damit diese auch die noch notwendigen Punkte zum Meistergewinn einfahren konnten. Mein Großvater pflegte in den 80er Jahren bereits den Fernseher abzuschalten, wenn Prokop zur Pfeife griff. Er meinte dann lakonisch, ob Hitler, Hennecke oder Prokop, jeder Adolf bleibt ein Strohkopf. Ey, verstehst
Adolf
du?
Adolf Hennecke war doch, das war dieser Musterarbeiter, ne? Der mit der
ob Hitler, Hennecke oder Prokop, jeder Adolf bleibt ein Strohkopf. Ich fand das als Jugendlicher ziemlich witzig.
Der Hennecke meint, also ich habe ganz dunkel irgendwo, vielleicht könnt ihr uns das aber auch, ihr könnt uns das ganz sicher beantworten, aber ich meine, Adolf Hennecke wäre so ein Untertagearbeiter gewesen, der mehr Kohle abgehauen oder abgeschlagen hat, als das Plan soll vorgegeben hat. Natürlich, das haben sie ja alle immer geschafft, aber der war irgendwie 350% über dem Plan soll und wurde dafür groß abgefeiert.
Sigurd hat mich nochmal kurz hier in Achtung gestellt.
Oh.
Ja, Mensch Sven, was herzlichen Glückwunsch zum Meter, also zu meinem Hecht. Ich habe ja wirklich den Hecht gefangen, sehr schön.
Die Hechtin.
Bei der Fahne liegst du jedoch daneben, na? Die DDR, nie Hammer und Sichel in der Fahne. Immer Hammer und Zirkel und Ehrenkranz. Ja, das ist so. Mein Vater hatte einen Kollegen, der war auch Maori und legte großen Wert auf die Aussprache Maori. Warst du dann, ne?
Nein, das
Maori.
Warst du mit Windenrufer. Du hast mir gesagt, dass der auch Maori gewesen sei.
Echt? Mhm. Ach du Scheiße.
Ja, das war alles falsch.
Aber jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Am 13.06. bin ich im Urlaub, sonst hätte ich euch gerne besucht.
Ja.
Weiter so bitte. Aber Sigurd, du kannst nach Essen kommen. Feel free. Ne?
Ja.
Der Termin. Ich sage ihn gerne nochmal am 22.08.2023.
Und Sigurd, an dieser Stelle.
Ich bin auferstanden aus Ruinen an dieser Stelle wieder.
An dieser Stelle auch mein Versprechen. Ich werde mit Sven noch inhaltliches Zirkeltraining machen.
Hast du noch was?
Ich habe eine ganze Menge, Sven.
Ja.
Zum einen von meinem Freund Hansi, der übrigens auch zu uns kommen wird nach Köln.
Ja.
Hansi, der ehemalige Torhüter der Stuttgarter Kickers, dann lange im Ausrüstergeschäft unterwegs und der hat uns was zur Schiedsrichterlegende Rudolf Kreitlein geschickt, der ja Schneider gewesen ist. Und der Hansi hat mir Fotos geschickt, auf denen Trikots zu sehen gewesen sind vom VfB Stuttgart. Ganz schöne Trikots.
Mhm.
Und zwar war da die Vorderseite in vier große Rechtecke aufgeteilt oder Quadrate. Und es war dann abwechselnd oben rechts rot, dann daneben weiß, unten links rot und unten rechts weiß. Und diese Trikots hat Rudi Kreitlein, der Schneider für den VfB Stuttgart.
Der Kreitlein?
Ja, der ja gelernter Schneider gewesen ist. Man nannte ihn ja auch das tapfere Schneiderlein. Hat er entworfen für den VfB Stuttgart. Und die haben das tatsächlich in einem speziellen Spiel auch so getragen. Und selbstverständlich hat der Hansi, der ja Gott und die Welt kennengelernt hat im Fußball, auch den Kreitlein kennengelernt und hat, glaube ich, auch ein Spiel gemacht, wo der gepfiffen hat. Also der Hansi schreibt dann auch wirklich immer ganz besondere Dinge und hat mir auf jeden Fall auch ein Foto geschickt von diesem Trikot. Und das finde ich ganz toll und ich liebe das, dass diese Dinge einfach immer so weiterlaufen.
Es bereichert auch unser Leben, wenn ihr uns sowas schickt. Total. An info@jogo-bonito.de. Also eure Geschichten interessieren uns absolut, ja. Wie schön, Burkhard. Hast du noch was? Sonst hätte ich das Ende der Pausenmusik und wir würden weitermachen.
Ich hätte noch eine kleine Geschichte von Phil Gödecke. Ich bin Phil, 24 Jahre alt und komme aus Höxter im schönen Ostwestfalen, also gar nicht so weit weg von Burkhards Heimat. Ich wollte euch einfach nur mal danken für euren tollen Podcast. Gerade als etwas jüngerer Fußballromantiker kann man Zeiten nachempfinden, die man leider nicht miterleben oder wohl auch in Zeiten von Katar, VAR und Co. nie wieder erleben wird. Deshalb höre ich gerade jede Folge nach und freue mich immer, sobald die Meldung kommt, dass etwas Neues erscheint. Ich hoffe, es folgt demnächst nochmal ein Auftritt in meiner Nähe. Ich werde da sein. Eine kleine Spende folgt gleich, damit dieses Projekt noch lange weitergeht. Durch euch ist mein neuer Klingelton, das finde ich total cool, ist mein neuer Klingelton, also beim Handy, auch das Lied des KV Mechelen, welches mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Das war doch furchtbar, das Lied.
Ja,
von
ja.
Ja, aber ja, naja, so Phil, die Geschmäcker sind halt, meine Mutter hat immer gesagt, die Geschmäcker sind verschieden.
Die Pausenmusik habe ich jetzt dreimal anfahren müssen, weil du wieder nicht zum Punkt gekommen bist.
Ja? Ja, aber das war in den 50ern auch so und das hat die Menschen nicht gestört sein. Du musst dich entschleunigen.
Ja, wir haben noch viele Mails bekommen von Leuten, die jung sind.
Wir kriegen 16, das wieder nicht alles. Das ist ein Wahnsinn.
20, also viele, die uns sagen, hey, wie cool ist es, dass es das gibt, weil ich habe diese Zeit, ich meine, wir haben auch hier Oertel und Huberti in ihrer Prime oder frühen Zeit, du schon ein bisschen, aber ich ja,
Huberti gar nicht, schon.
Ja, Huberti, ich auch. Also wir wissen ja auch nicht alles, haben auch nicht alles erlebt, aber Fußballgeschichte ist total interessant und relevant und ich glaube, um auch abzugleichen, was heute so eben ist und eben nicht mehr ist. Und deswegen ist dieser Podcast, glaube ich, auch für Leute, die jetzt gerade mal jung sind, sehr interessant, weil Dinge früher schon anders geregelt wurden. Wir sind wieder bei diesen beiden Reportern und vielleicht einer Glanzstunde von Heinz-Florian Oertel, der ja später auch promovierte. Der Titel seiner Promotion ist ja einfach super.
1981 übrigens.
Da hatte er den, gab ja diese Auszeichnung, vaterländische
Verdienstorden.
Verdienstorden. Den hat er in Bronze 1960 bekommen und dann in Gold 1980. Also mehr geht, glaube ich, in der DDR nicht. Die Promotion mit dem Titel Untersuchungen zu den für die Tätigkeit als sprechender Sportreporter im Rundfunk und Fernsehen der DDR notwendigen speziellen Fähigkeitsqualitäten und Persönlichkeitseigenschaften. Mit anderen Worten, es kann kein anderer als ich. Oder? Also das ist der Titel dieser Arbeit. Und es gibt Dinge, die er wahrscheinlich auch nur so konnte, wie er sie konnte. Finalreportage Täwe Schur, Gustav Schur, der Fahrradfahrer, auf der Friedensfahrt bei einem Etappensieg und Heinz-Florian Oertel begleitete, das war ja damals auch eine Pionierarbeit, ja. Diese Radfahrten mit einem Übertragungswagen und das war spektakulär und so klang's.
Täwe Schur im Stadion, vorbehält, mit 20 Metern vorbehält. Jetzt können wir vor Freude schreien, aber ich muss noch meine Stimme etwas eindämmen. Täwe Schur wird eine Etappe gewinnen. Das ist jetzt ganz, ganz sicher. 100 Meter noch. Der Held kommt auf, der Held kommt auf. Täwe Schur hält, Täwe Schur. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Jetzt sind wir glücklich, jetzt sind wir so glücklich. Das können Sie sich vorstellen.
Ja. Ja, da wurde jeder sportliche Erfolg eines DDR-Sportlers wurde da in den Himmel gehoben. Und man muss zur Friedensfahrt vielleicht noch eines sagen, die war in den 50ern bis weit in die 80er Jahre hinein, war das für die Menschen in Osteuropa, also nicht nur in der DDR, war das Pendant zur Tour de France. Ne, die wurde ja nicht nur in der DDR gefahren, sondern auch dann ging nach Polen, ging nach Tschechien, ging manchmal nach Ungarn.
In die Tschechoslowakei damals, genau.
Tschechoslowakei, genau. Um es ganz richtig zu sagen. Jetzt kriege ich ja wieder Post auch.
So, ne? Sonst.
Ja, gehe ich auch noch ins Zirkeltraining.
Geht,
ja,
geht schnell.
Ich weiß, dass das schnell geht.
Geht ins Zirkeltraining. Du Affe, ey.
Das musst du mir nicht sagen.
Ja, das stimmt. Das war eine ganz große Nummer. Und man sagt, dass diese Reportage aus den späten 50er Jahren dann letztendlich ihn zu einem Superstar gemacht haben, ne? In der DDR. Er hat alle möglichen Sportarten übertragen. Also bei Ernst Huberti sind wir beim Fußball und der Sportschau. Ne? Er ist Mr. Ja. Sportschau und das war so sein Haupttätigkeitsbereich. Bei Heinz-Florian Oertel muss man sagen, Fußball hat er mehr oder weniger nebenher gemacht. Also das machte er auch, aber so war es in der DDR ja ohnehin.
Und die beiden waren ja auch rein äußerlich komplett unterschieden. Ne?
Ja, wobei, beide hatten eine Halbglatze, aber der eine hat sie getragen, der andere hatte eben seinen Klappscheitel. Ne? Ernst Huberti hatte ihn erst sehr, sehr spät abgenommen. Ja,
aber ich finde, dass Ernst Huberti, wenn du dir heute alte Bilder anguckst, der sah zu Beginn der 60er Jahre schon aus wie Ende der 80er Jahre. Der hatte schon sehr früh so silbernes Haar und hatte schon sehr früh so diese Gentleman-Attitüde, die er immer das Einstecktuch, der war ja immer perfekt gekleidet.
Ja, wie Sean Connery eigentlich.
Und Heinz-Florian Oertel war einfach die Rampensau.
Das stimmt.
Der optisch erinnerte der total, finde ich, an Manfred Krug, an den Schauspieler. Mhm. Und der war auch groß und war kräftig und hat auch viel Sport getrieben und hat die Laufbewegung in der DDR auch mit an den Start gekriegt und hat auch jetzt nicht so das klassische Sportreporterleben abseits des Sportereignisses geführt, also sprich dann am Tresen nochmal die Heldengeschichten erzählt, sondern der hat ein sehr asketisches Leben fast geführt, also was so weltliche Genüsse angeht. Und also die haben zur selben Zeit über dieselben Dinge berichtet und sind doch höchst unterschiedlich gewesen.
Ja, auch im Stil, ne? Wenn wir bei Ernst Huberti mal eine Live-Situation nehmen und nicht, es ist ja ein Unterschied, ob du eine Sportschau moderierst oder ob du ein Ereignis kommentierst. Wir haben auch grundunterschiedliche Rollen in unserem Berufsleben. Ja. Also das glaube ich schon. Wir haben beide den Live-Moment, aber unterschiedliche Rollen. Wenn wir jetzt mal Ernst Huberti sehen, bei einer Entscheidung vom 1. FC Köln im Europapokal, eine legendäre Szene, den Münzwurf, ne? Als da damals eben das Elfmeterschießen noch nicht entscheiden konnte. Ja, im
Viertelfinale schon, ne? Europapokal,
der Landesmeister. Ja, das dritte Spiel. Jetzt sind zweimal unentschieden gespielt und dann
in Rotterdam, das finden das
Entscheidende. In De Kuip und dann immer noch unentschieden und dann wurde die Münze hochgeworfen und sie blieb im Schlamm stecken und ja, Huberti war auch dabei.
Es ist eine solche Spannung jetzt hier im Stadion, es hat noch niemand seinen Platz verlassen. Sowas hat es noch selten gegeben, da ist das losgefallen. Wer springt in die Höhe? Wer ist es? Wer ist es? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Muss auch das wiederholt werden? Jawohl, es geht nichts. Und Liverpool gewinnt. Und Liverpool ist eine Runde weiter. Wenn je eine Mannschaft unglücklich vom Platz gegangen ist, dann ist das der 1. FC Köln.
Besonders an diesem Ausschnitt ist ja, dass Ernst Huberti kurz die Fassung verliert. In dem Moment, wo er nicht weiß, was da unten passiert, wo er nur beschreiben muss, aber nicht das beschreiben kann, worauf alle warten, weil er das Bild schlicht und ergreifend nicht hat, überträgt er im Prinzip so, wir waren ja beide auch ein paar Jahre an der Sporthochschule, unsere Jobs versucht den Studenten zu vermitteln, wie ein Student das machen würde.
Ja.
Also redundant ohne Ende ist immer wieder derselbe Satz, bis es dann endlich aufgelöst werden kann, hat er keine anderen Worte und fängt sich aber ganz schnell wieder und ist dann am Ende wieder derjenige, der die Draufsicht hat und der aber auch nicht die Fassung verliert. Und das ist schon toll. Zu diesem Spiel, das finde ich übrigens auch, ist so ein Spiel, über das allein könnten wir wahrscheinlich eine Jogo-Folge machen. Ne, das war ja im März 1965 und das war bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube auch in der Geschichte des Münzwurfes, das Spiel in der spätesten Phase eines Europapokals, das durch einen Münzwurf entschieden worden ist. Der Schiedsrichter damals war Robert Schaut aus Belgien und der hatte in weiser Voraussicht schon eine Holzscheibe mitgebracht, weil er dachte, wer weiß, vielleicht brauche ich die am Ende und hat da eine Seite rot gefärbt und die andere weiß. Und die Mannschaftsführer durften sich jetzt nicht aussuchen, welche Farbe sie haben wollten. Das heißt, die Kölner kriegten weiß und Liverpool kriegte rot. Und beim ersten Wurf, der dann auf dem Matsch landete, steckte die auch nicht senkrecht im Boden drinne, sondern kippte leicht. Und es war eigentlich mehr weiß als rot. Und eigentlich waren die Kölner gefühlt weiter. Und dann hat aber der englische Kapitän Yates gleich dafür gesorgt, dass diese Nummer wiederholt worden ist. Und überleg dir mal, du spielst Stunden um Stunden Fußball. Du spielst drei große Partien, zweimal 0-0 und das Entscheidungsspiel 2-2. Ne, Wolfgang Weber steht da mit einem gebrochenen Wadenbein. Nach 20 Minuten ist er raus mit gebrochenem Wadenbein, der Kölner Verteidiger. Kam dann nach der Pause wieder rein. Die Kölner machen aus dem 0-2 noch ein 2-2, schleppen sich durch die Verlängerung, sind mehrfach kurz vorm Siegtreffer.
Ja, ja.
Und dann kommt diese, ich meine, ich muss dir das als
viel mehr dran am
Sieg. Muss dir das ja als FC-Fan nicht erklären. Aber was ich krass finde, ist, dass dann in dem Moment, wo es dann nur noch darauf ankommt, fällt sie auf rot oder weiß, nimmt der Schiedsrichter den Mannschaftskapitän die Entscheidung ab, welche Farbe sie kriegen und sagt einfach, ihr seid die Roten und ihr seid die Weißen. Und beim zweiten Wurf liegt sie dann eben flach im Matsch und sagt rot.
Und der war ganz jung, der Bulle Weber und Wolfgang Overath, mit dem ich habe ein Buchprojekt, ich treffe mich gerade ganz oft mit dem und das kann man sogar vorbestellen schon. Alleine kannst du nicht gewinnen, wird es heißen, auch anders, das ist natürlich sein 80. Geburtstag, aber der hat mir erzählt, dass damals das dann so war, als sie da verloren hatten und nach Hause fuhren, nach Köln. Man wusste noch nicht, dass der Bulle Weber da das Wadenbein gebrochen hatte, aber es war klar, dass er eine schwere Verletzung hatte. Aber trotzdem, obwohl er echt bestialische Schmerzen hatte, musste er die dreckige Wäsche tragen am Bahnhof. Also ehrlich? Overath und Weber mussten, ja, das war die Mannschaftshierarchie, wurde gesagt, nee, ihr macht das und dann, so war das damals. Dann haben die am Kölner Hauptbahnhof über die Treppen dann die ganzen Trikots im Koffer mit dem gebrochenen Wadenbein geschleppt. Ja, das sind unfassbare Geschichten. Oder auch da bei Liverpool beim Rückspiel, als sie zum ersten Mal hin, da waren ja Spesen ein Riesenthema, das war ja total teuer, sind sie hin, dann hat es auf einmal geschneit, dann mussten sie abreisen und dann nochmal hinreisen. Genau. Und der Anton Schumacher hat da das Spiel seines Lebens gemacht.
Bei 0-0. Und was, wer da spielen musste, weil der FC so große Verletzungssorgen hatte bei dem Spiel, was dann wiederholt, also was dann ausgetragen werden konnte. Beim ersten Mal hat es ja so doll geschneit und es gab einen Schneesturm, man konnte das Spielfeld nicht erkennen. Und zwei Wochen später hat dann Sese gespielt.
Ja.
Der Brasilianer, ja, der erste Brasilianer in der Fußball-Bundesliga.
Der mit Schneeallergie? Dem wurde ja eine Schneeallergie.
Von einem spanischen Arzt.
Ja. Franz Krämer war, glaube ich, der abgepitchteste überhaupt. Da habe ich auch mit dem drüber gesprochen. Der Oberrat hat sich kaputt gelacht über den Sese.
Ey, Sese ja. Und die Schneeallergie.
Der hat eine, ja, der hat, ich liebe das. Leute, also falls ihr das nicht wisst, wir schweifen ein bisschen ab, aber er war ein brasilianischer Profi im Trikot des ersten FC Köln und der fühlte sich nicht wohl, das funktionierte nicht. Null. Und dann wurde er wieder nach Hause geschickt, nach Südamerika. Und offizielle Begründung war, er hat einfach eine Schneeallergie. Ja, ja, das war, ja, wir müssen sowieso, klar, machen wir dann rund um vielleicht das Buch dann mal so eine Overrad-Folge oder so ein Special. Da habe ich schon einiges zu erzählen, glaube ich, ehrlich gesagt. Weil ich zurzeit, das muss ist schon cool, mit so jemandem sich oft zu treffen und über seine Karriere zu sprechen, was mir so auffällt.
Ja, Privileg ist das.
Ja, und Dinge, wo du denkst, ja, da müsste er sich doch echt und da muss er doch 1000 Geschichten und 66 und so. Ne, es ist so interessant, was für ihn eigentlich wichtig ist. Und das wird in dem Buch auch darum gehen. Eigentlich so eher so sein Leben und was er für Lehren draus gezogen hat. Und ja, Wolfgang Oberath, spannender Mann. So, aber das werde ich euch dann, ja, ich glaube im September erscheint das, dann werde ich euch da mehr zu erzählen. Zurück zu
Heinz Florian, der ja mitunter auch ein recht alberner Zeitgenosse sein konnte.
Ja, ja, war ein bisschen albern. Ja, da hört man aber vielleicht auch denjenigen, der die Sehnsucht hat, im Theater Leute zu unterhalten und zum Lachen zu bringen. Ne, hat das wahrscheinlich als Bühne verstanden.
Er hatte ja, das haben viele Zeitzeugen erzählt, eine besondere Herangehensweise an große Sportereignisse. Er hatte sich immer etwas zurechtgelegt, wenn alles gut geht. Hm? Und er hatte sich was zurechtgelegt, wenn alles schief läuft.
Das ist so ein guter Plan erstmal.
Ja, also der ist da auch immer mit Netz und doppeltem Boden rein. Hat sich aber dann manchmal trotzdem so in Sprachbildern verstiegen, dass man heute noch ein bisschen die Luft anhält. Er hat da Dinge geschaffen, die man jetzt heute vielleicht so nicht mehr machen würde. Aber er hat es durchgezogen und dafür haben ihn die Menschen auch geliebt.
Ja.
Anders bei Ernst Huberti, also ganz anders.
Miller! Meine Damen und Herren, wenn Sie jemals ein echtes Müller-Tor gesehen haben, dann jetzt.
Ja, das ist fast wie so eine Gebrauchsanweisung, ne? Im Vergleich. Ja,
aber das finde ich wirklich toll, jetzt ohne Scheiß, das finde ich wirklich toll, weil das war das Tor von Gerd Müller zum 2:1 in der Verlängerung in Mexiko gegen Italien. Und das war wirklich ein typisches Müller-Tor. Der Ball kullert wirklich im Zeitlupentempo. Mhm. Er hat ihn 3 oder 4 Meter vor der Torlinie, hat er mit der Picke noch erwischt. Und der schummelt sich so vorbei, der Ball, am italienischen Torhüter, noch ein Verteidiger auf der Linie. Der geht rein, obwohl er da eigentlich gar nicht reinpasst. Und dann in diesem Moment, ich weiß ja, wovon ich rede, in diesem Moment diesen Satz parat zu haben, wenn Sie jemals ein Müller-Tor gesehen haben, dann jetzt. Ein richtiges Müller-Tor. Und das finde ich so, das ist wirklich bemerkenswert. Und völlig zu Recht geht dieser Satz aber wirklich in die deutsche Sportgeschichte ein. Mhm. Komplett zu Recht.
Weil es das Destillat des Inhalts ist in dem Moment.
Absolut. Und wir reden von einem WM-Halbfinale.
Naja. Hören 2, 3 Leute zu.
Und das in dem Moment so auf den Punkt zu kriegen, das finde ich faszinierend.
Und Zeitzeuge und Augenzeuge eines Jahrhundertspiels zu werden, in dem die bundesdeutsche Nationalmannschaft gegen Italien 3:4 nach dieser Verlängerung verliert und dann diese Worte am Ende zu finden. Ich meine, es war ja ein Wahnsinn, diese Verlängerung.
Schiedsrichter Yamazaki pfeift dieses Spiel ab. Ein Spiel, ein Kampf, alle Höhen und Tiefen, der Freude und der Enttäuschung, die man nur durchleben kann, haben die Spieler hier auf
der Spielfeld durchlebt. Das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Überleg dir nur, was heute passieren würde. Du hättest ein WM-Halbfinale. Es steht 1:1 nach 90 Minuten und Deutschland verlöre dieses Halbfinale nach einem wirklich denkwürdigen Verlauf mit eigener Führung, dann Rückstand, wieder Ausgleich und dann kassieren sie doch noch das 4. Gegentor mit 3:4 nach Verlängerung bei einer Weltmeisterschaft. Was am Mikrofon, egal bei welcher Fernsehstation, los wäre. Es wäre, also größer könnten, glaube ich, die Unterschiede nicht sein.
Was ich schön finde an diesem Stil ist, dass er mir natürlich auch Freiheiten lässt. Also, ne, das ist doch wie gute Popmusik, lässt mir Interpretationsspielräume und ich kann sozusagen meine eigenen Gedanken da hineinbringen, mein eigenes Leben hineinwerfen. Und wenn wir so ein bisschen gucken, wie funktioniert Reportage heute, Fernsehreportage, das ist natürlich mit Experten und Analysen im laufenden Spiel und mit ganz vielen Ebenen zugequatscht. Zugequatscht und overanalyzed, würde ich sagen. Also dann kannst du ja gar nicht mehr machen. Du kannst ja nicht mehr diese Leuchttürme ansteuern, wo du dann zu so einem prägnanten Satz kommst, wie mit Müller. Geht ja gar nicht.
Ja, oder auch mit Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger.
Ja, der hat ja, das stimmt schon.
Er wurde ja danach auch gefragt, Mensch, Ernst, hättest du da nicht, also das muss ja so eine auch für den Reporter kolossale Erleichterung gewesen sein, dass dieses Spiel noch nicht zu Ende ist, dass das WM-Halbfinale wenigstens in die Verlängerung geht. Hättest du da nicht einfach auch emotionaler sein müssen? Dann hat er gesagt, warum denn? Wer bin ich denn? Ich bin doch gar nicht so wichtig. Ich kann doch jetzt, überleg doch, zu Hause stehen die Leute auf den Tischen und tanzen und freuen sich und liegen sich in den Armen und bejubeln diesen Ausgleich. Und jetzt soll ich ihnen noch was erzählen? Lass sie doch in Ruhe, lass sie doch feiern, lass sie sich doch freuen und dann komme ich wieder zu Wort.
War das bewusster Plan oder vielleicht seiner Herangehensweise auch geschuldet, dass er gesagt hat, vielleicht bin ich gar nicht der Typ und wenn sie das vermissen, ist das aber sozusagen das, was ich hier anbiete?
Also ich glaube, das war in Westdeutschland damals State of the Art, dass man sich als Reporter Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zurücknimmt und ich glaube, das entsprach auch komplett seinem Naturell.
Hören wir mal Florian Oertel. Und zwar beim 1:0 der DDR gegen die BRD, 4 Jahre später in Hamburg.
Ob ihr weiß bei Hoeneß. Ohne Fehl und Tadel bis hierher. Hoffentlich kann ich das auch, können wir das alle gemeinsam, liebe Zuschauer, nach 90 Minuten sagen. Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Hier schauen Sie unsere Touristen und unsere Spieler.
Das ist zurückgenommen, Mama, als bei den anderen Reportagen.
Dreimal Achtung, liebe Zuschauer. Eine glänzende Aktion des Magdeburger. Schauen Sie, wie er Überblick behält. Noch an dem vorbei. Und jetzt, wie er sich die Schussposition schafft, überlegt und vollendet. Eine meisterliche Aktion.
Sparwasser selbst.
12 Minuten vor dem Ende, also in der 78. Minute, 1:0 DDR, Torschütze Sparwasser.
Ja, und der sagte ja später, der Sparwasser, der Ball kam irgendwie aufs Gesicht und ich hatte einfach Glück beim Laufen, dass der mir dann wieder vor die Füße fiel und das ging dann irgendwie weiter und dann habe ich einfach, ich war so blau, also im Sinne von so kaputt, dass ich halt einfach nur noch geschossen habe und der ist dann einfach ins Tor geflogen. Also eine Meisterleistung, es ist so, weißt du, du hörst das und das ist Dichtkunst, die das Ganze live begleitet und bei Sparwasser selbst war es auch eine Aneinanderreihung von glücklichen Fügungen, dieses Tor so zu machen. Und noch ein Ding, ich finde es dafür, dass es ein entscheidendes Tor war im Klassenkampf zwischen DDR und BRD, relativ zurückgenommen.
Ja, weil der Oertel auch einfach ein schlauer Fuchs gewesen ist.
Ja, das glaube ich auch.
Ne? Der wusste genau, dass es in der DDR auch unglaublich viele Sympathien für die westdeutsche Mannschaft gegeben hat. Also nicht die DDR-Fußballnationalmannschaft war nicht so populär, weil sie auch nicht so erfolgreich gewesen ist. Und er wusste genau, wenn ich jetzt zu sehr auf die Pauke haue und zu sehr hier die Staatsdoktrin vertrete und jetzt hier den Sozialismus hochleben lasse, der dem Kapitalismus und dann noch auf eigenem Grund und Boden eine lange Nase macht, dann kriege ich zu Hause Probleme. Das wird den Menschen nicht gefallen, für die ich das hier mache. Und deshalb hat er sich zurückgenommen. Das hat er schon ganz gut erkannt.
Ja, er hat sich dann politisch zurückgehalten bei sowas. Oder wenn es im Europapokal um Republikflüchtlinge, wie man sie dann nannte, ging, die wurden dann in seinen Reportagen gar nicht erwähnt beispielsweise. Na, das hat er dann einfach so unter den Tisch fallen lassen. Das war dann gar kein Thema. Da ist es natürlich nicht journalistisch, sondern das wollte er einfach der Öffentlichkeit in der DDR nicht erzählen, dass wieder welche in den Westen rüber gemacht haben, wie uns damals sagte. Es ist schon sehr interessant, die Herangehensweise bei Heinz-Florian Oertel da bei dieser WM 1974.
Ernst Huberti übrigens war ja 74 auch dabei, natürlich. für die ARD und der hatte das Halbfinale zwischen Deutschland und Polen. Und das wurde ja einerseits durch Gerd Müller entschieden, ist aber natürlich vor allen Dingen als Wasserschlacht von Frankfurt in Erinnerung geblieben. Und dazu muss man wissen, dass sich der Anpfiff dieses Spiels ja immer wieder verzögerte, weil es einfach nicht aufhörte zu regnen und zu gewittern da über Frankfurt. Und Ernst Huberti saß also auf seinem Reporterplatz und musste Wasserstandsmeldungen im wahrsten Sinne des Wortes abgeben.
Ja, das ist eine regelrechte Seenplatte. Und ich bin einmal gespannt, ob hier dem Zufall nicht Tür und Tor geöffnet ist. Wir wollen das nicht hoffen.
Jo, die Bilder habe ich auch vor Augen. Ja.
Ja, wie die da barfuß über den Platz laufen und
diese
Wasserwalzen da drüber
weggewalzt, stehen. Ja, unglaublich.
Und das muss einfach, es muss so furchtbar gewesen sein, da furchtbar, also so ein Halbfinale zu spielen.
Ne? Ja.
Ich würde gerne wissen, wie das für Beverly Ranger gewesen ist, mit Ernst Huberti zusammen im Sportschau-Studio. Beim Tor des Monats, muss 75, glaube ich, gewesen sein. Beverly Ranger damals noch für den Bonner SC, wenn ich mich nicht komplett täusche. Mhm. Und sie hatte also damals das Tor des Monats erzielt. Das war ein Sololauf, der wirklich...
Tolles Tor.
Absolut fulminant gewesen ist. Aber damals hatte der Frauenfußball schon noch so diesen, nicht nur Hauch, sondern der lag ganz klar in der Schublade des Exotischen. Und nun auf einmal war da Beverly Ranger und die war gleich doppelt exotisch, weil sie gebürtig aus Jamaika stammte. Und Ernst Huberti musste nun mit einer farbigen Fußballerin umgehen und ihr diese Medaille überreichen. Und ich muss sagen, das war jetzt nicht gerade die Sternstunde von Ernst Huberti.
Schön und kaffeebraun sind alle Frauen aus Kingston Town. Hier ist der lebende Beweis, Beverly Ranger. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind die Torschützin des Monats.
Ja, das waren die 70er Jahre. Frauenfußball war, glaube ich, erst 71 beim DFB-Bundestag überhaupt erlaubt worden. Und auch andere Sportjournalisten, Wim Tölke, rutschten da auf dem Parkett sowas von aus im Umgang mit Frauen. Also nicht, dass ich das entschuldigen möchte, das ist klar. Aber ich glaube, man muss das trotzdem nochmal in die 70er Jahre verfrachten.
Ja, gerade die Kollegen von der Sportschau haben große Probleme gehabt mit dem Frauenfußball. Da gab es viele Diskussionen, ob überhaupt Tore aus dem Frauenfußball in dieser Auswahl Tor des Monats aufgenommen werden dürfen, weiß ich von Klaus.
Ach, damals in der internen Selektion?
Weiß ich von Klaus Schwarze, der ja auch bei mir im Dorf lebt übrigens, der mit das Tor des Monats erfunden hat und mit Ernst Huberti dann durchgesetzt hat in der Redaktion. Und die haben ja dann damals, als es die ersten Ausspielungen gab, Tor des Monats, haben die ja wäschekörbeweise Post gekriegt. Mhm. Die hatten ja zum Teil 200.000 Zusendungen und konnten das gar nicht selbst sortieren und sind dann in Köln in den Klingelpütz gegangen, ins Gefängnis. Und dann haben die Gefangenen haben dann mit die Postkarten sortiert, sonst hätten die das gar nicht geschafft.
Jetzt im Ernst?
Ja, die haben die Wäschekörbe in den Klingelpütz gebracht.
Das hat dir Klaus Schwarz erzählt?
Ja, Ernst Huberti ist mit seinem Wagen dahin gefahren und dann haben die das da sortiert.
Also Klingelpütz, wir hören ja Leute aus Plauen, die uns schreiben und überall. Man muss sagen, rein geografisch, man fährt von Frechen oder Königsdorf, wo anscheinend alle wohnen.
Alle. Ne?
Also ja. Huberti, Schwarze, also Huberti war Schwarze und Hupe.
Und Töpperwien.
Oh, Töpperwien, ich glaube, Tom Bartels wohnt auch nicht ganz weit entfernt.
5 Kilometer.
Man fährt im Prinzip am Gefängnis vorbei zum WDR.
Das ist so.
Ne? In etwa, Klingelpütz, ja, kann man so sagen. Und da hat er dann Wäschekörbe abgeliefert und dann haben die Knackis das Ding sortiert.
Ja, die haben auch irgendwie so, die haben ein paar Süßigkeiten gekriegt.
Ach, die mussten so zählen, wie viele, ja, welches Tor die meisten Zuschriften bekamen.
Da stand
bekamen.
Nur die Nummer hinten drauf.
Wie geil ist das denn,
ja kein, ey? Gab ja selbst den Ted gab es ja noch nicht damals.
Das ist für mich, das wusste ich gar nicht. Das ist ja echt ein Highlight. Hat er das erzählt?
Ja.
Das ist ja super. Ja, und dann ging es für ihn zum WDR. Das war eine weite Reise. Also, womit wir auch bei einer zweiten Sache sind, die wir nicht ganz verschweigen können, bei Ernst Huberti. Ne? Wenn wir auf das Leben an und für sich schauen, die Abrechnung von Reisekosten.
Ja, das war dann Anfang der 80er Jahre. Da gab es Unregelmäßigkeiten in der Reisekostenabrechnung.
Also wurde zu viel abgerechnet.
Ja, wahrscheinlich. Also, es ist nie richtig publik geworden. Aber es muss schon ziemlich massiv gewesen sein, weil wenn du deinen Anchorman aus dem Sport rausnimmst und ins dritte Programm versteckst, dann muss da schon was ziemlich Gravierendes vorgefallen sein.
Auch das der Vollständigkeit halber. Und dann ging es für ihn später weg vom WDR hin zur Premiere, hin in eine Beraterposition für alle möglichen Menschen. Aber da kommen wir vielleicht nochmal zu. Ja, und Heinz-Florian Oertel lebte sein Leben in der DDR und sagte:
Der Sport war zu jeder Zeit eine durch und durch politische Angelegenheit. Wir haben immer dies wahrgenommen. Es wurde uns eingeredet, auch von verantwortlichen Herren der BRD-Seite seinerzeit, dass dies nicht so ist. Wir würden den Sport politisieren. Also man kann im Nachhinein auch nur darüber lächeln.
Ja, also das ist ja dann von ihm offen eingestanden, natürlich, dass Teil des Systems dann war und ein Sprachrohr, ein ganz wichtiges in der DDR.
Ja, natürlich. Und wenn du in den 70ern und frühen 80ern als Sportreporter unterwegs war, du hast den Boykott der Olympischen Spiele in Moskau, du hast den Boykott der Olympischen Spiele von Los Angeles, von der Ostseite dann, wenn du das alles mitgekriegt hast und am eigenen Leib erfahren hast, wie wichtig das ist, welches System mehr Medaillen holt als das andere, dann kannst du natürlich nicht davon reden, dass der Sport unpolitisch ist. Also dieses Märchen wird ja auch nur noch von Thomas Bach erzählt und von sonst niemandem.
Ja, das ist wohl wahr. Oh Mann, ja. Kommen wir wieder zu sehr unterhaltsamen Passagen. Eine Reportage habe ich gefunden von Heinz-Florian Oertel. Du erinnerst dich an Jens Weißflug.
Natürlich.
Ja.
Jens, je aufs Ganze, möchte ich berlinerisch sagen, zu dir als Erzgebirgler. Und flieg und flieg und treibe den Sprung und lande sicher.
Ja, findest du nicht, also rein technisch, ne? Also in der Beschreibung und dann den Flug als solchen lautmalerisch beschreiben, mit der Stimme mitgehen, das ist schon ziemlich gut gemacht, ne?
Das Tolle ist, wenn du das drauf hast, Sven, brauchst du gar keine Ahnung vom Sport selbst haben.
Nein, dann zelebrierst du dich selbst.
Es ist alles da drin, es ist so viel Gefühl drin und du fieberst im Prinzip mit den Leuten, die das vor der Mattscheibe mitverfolgen, fieberst du mit und gibst denen eine Stimme.
Anderes Beispiel, Katharina Witt. Ne? Kathi Witt, 84 und 88 hat sie Gold geholt für die DDR im Eiskunstlauf. Wir hören jetzt einmal so einen Weltrekord-Hochsprung in der Dramaturgie und den Beginn, ich glaube, der abschließenden Kür von Kathi Witt, 84.
Ja! Ja! Ich werd verrückt! Die DDR besitzt den Hochspringer-Weltrekord. 2,36 Meter. So hoch sprach ein Mensch noch nie. Weil wir dich alle so mögen und verehren, sind wir jetzt alle mit unserer ganzen Sympathie bei dir. Millionen. Von Rügen bis zum Fichtelberg. Aber du musst deine Sache nun 4 Minuten lang selbst bestreiten.
Aber du musst deine Sache 4 Minuten lang selbst bestreiten.
Und sie hat ja auch die Kathi. Hat ja die Goldmedaille.
Er kriecht in alle rein. Nein, aber da kriecht jemand in mich hinein mit seiner Stimme. Das schafft er dann auch.
Ja, aber
muss man wollen? Aber ich finde, er schafft's.
Er schafft es, aber wir sind uns, glaube ich, auch einig darüber, dass man das heute so nicht mehr machen sollte.
Ich glaube aber auch, dass es gar nicht mehr so viele Leute geben würde, die das könnten mit ihrer Stimme.
Ja, das stimmt.
Und
ja,
das vermisse ich manchmal, ja, um ehrlich zu sein.
Der Schauspieler ist schon...
ich vermisse das manchmal. Also diese,
ja, ich weiß, was du
dieses
meinst.
Ins Risiko gehen und auch mal Reportage als Kunstform begreifen. Vielleicht kommt das, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Renaissance dieser Art. Ich würde es mir ehrlich gesagt wünschen, weil es mir zu technokratisch geworden ist. Ich finde es immer dieses overanalyzed, finde ich, das trifft für mich am meisten. Mir werden da kaum mehr Momente kreiert. Das Spiel kreiert für mich Momente, wenn ich Fußball verfolge, manchmal. Also ich fand zum Beispiel jetzt aktuell Bochum gegen Dortmund bei allen Diskussionen, das war ja auch schlimm mit Sascha Stegemann, mit dem ich dann auch telefoniert hatte am Tag drauf. Aber das Spiel an und für sich war natürlich grob. Deswegen liebe ich Fußball, weil es eben so viele Wendungen haben kann und das Spiel dampft ja förmlich. Und wenn dann noch bei The Zone Reporter wären, die mich mitreißen würden, dann wäre ich ja...
Ich fand den Abend gar nicht schlecht.
Ja, aber ich finde, wenn wir heute mal bei Oertel sind, ein bisschen mehr Oertel, fände ich, hätte schon was von Lametta, das wir brauchen im Baum der Bundesliga.
Hätte dem Ernst Huberti vielleicht das andere ein oder andere Mal auch ganz gut zu Gesicht gestanden. Zum Beispiel 1977, als er in einem Bericht, in einem Nachbericht noch einmal das Jahrhundert-Fallrückzieher-Tor von Klaus Fischer im Länderspiel gegen die Schweiz zusammenfasste.
Dann wieder ein bildschöner Angriff. Schauen Sie, was Abramczyk macht. Aus dem vollen Lauf diese Flanke. Waagerecht liegt Fischer in der Luft und erzielt das schönste Tor des Spiels, des Tages, des Monats, des Jahres, wie sie es haben wollen.
Ja.
Ein Tor, wie man es ganz selten sieht.
Ja, mehr Ekstase konntest du beim Ernst nicht erwarten.
Ja.
Ich hatte ein Poster von diesem von diesem Tor ganz lange in meinem Zimmer hängen, obwohl ich ja nun alles andere als ein Schalker war. Aber so hoch, wie der damals in der Luft lag und diesen Ball so perfekt traf, das hat mich total gepackt damals.
Der hat bis vor ein paar Jahren auch immer noch bei Fußballspielen Fallrückzieher machen müssen und auch gemacht. Klaus Fischer, ich war letztens bei ihm und wenn du mit ihm sprichst und du über so Spielszenen sprichst, dann springt er auf an seinem großen Tisch im Wohnzimmer und dann beginnt er in die Aktion zu gehen und so und dann macht er die Sachen wieder vor, aber Fallrückzieher sagt er, habe ich mir die Schulter angeknackst irgendwann, mache ich nicht mehr. Ja. Reaktionen, mein lieber Burkhard, sind reingekommen. Willst du mal eine vorlesen?
Ja, wenn ich eine finde, die ich vorlesen möchte.
Sonst habe ich hier eine. Komm, ich leg los. Und zwar mit dieser Reaktion von Lars. Lars schreibt, hallo ihr beiden, ich bin etwas hinterher mit eurem Podcast und erst bei der Folge Sonnenkönige 2 angelangt. Aber keine Sorge, der Rückstand wird schnell aufgeholt. Ich liebe euren Podcast dafür, dass allerlei Kuriositäten und Anekdoten rund um den Fußball erzählt werden. Herrlich. Wusstet ihr eigentlich, dass vor 20 Jahren am 18. April 1998 Schiedsrichter Herbert Fandl für ein Kuriosum sorgte? Er ordnete an, dass Schalke in Gelb spielen musste. Also quasi in den Farben von Lüdenscheid Nord. Ja. Und zwar in den Trikots des Karlsruhe SC. Wisst ihr bestimmt, wollte es aber nochmals erwähnen. Und er hat dann noch so ein paar andere Sachen hier erzählt. Und hier, achso, wann kann ich eigentlich eine Jogo Bonito Tasse kaufen? Dann bin ich bei meinem Frühstückscafé gedanklich immer bei euch mit am Frühstückstisch. Oder ihr druckt T-Shirts mit dem Slogan quasi Putzerfische. Veta Punga? Was, wie Veta Punga?
Das war das nicht auch, das war doch auch so eine, das war doch auch so ein Insekt, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich sag's
nicht. Ach, du wieder? Ja. Mit den Kakerlaken. Mhm. Ja, oder einfach nur Jogo Bonito. Ey, Merchandise, ja, vielleicht, überlegen wir das mal, ne? Ich höre euch bald wieder und ihr lest sicher noch von mir. Schöne Grüße von Lars. Vielen Dank, schreibt an info@jogo-bonito.de.
Übrigens, diese Geschichte mit dem Schalker, mit der Schalker Mannschaft in den Dortmund-Trikots, haben ein paar Leute geschickt und der Daniel hat dazu noch geschrieben, er kann sich erinnern, dass der FC Bayern mal beim ersten FC Köln mit Leibchen spielen musste und sich die Einwechslung eines FC-Spielers sich derart verzögerte, weil er das Trikot in der Kabine vergessen hatte und gegebenenfalls könnte man in diesem Zusammenhang auch noch von der Schuhgeschichte des Ari van Lent erzählen, der just gegen den ersten FC Köln mit seinen alten Tretern seine lange Torflaute mit einem Hattrick beendete, als er sie nämlich, also seine alten Schuhe, per Post von einem Fan zurückerhalten hatte.
Nee. Ja. Ach, das, aber ganz weit hinten klingelt es da bei mir auch. Ja, tolle Geschichte. Ja, und hier kommt eine von Hanna und die schreibt ganz am Ende, dass sie auch Benny grüßen möchte, der uns gerade im Nepal zuhört. Interesse geweckt? Hanna schreibt: Lieber Sven, lieber Burkhard, bisher waren Podcasts nicht so mein Ding, aber ihr habt mich eines Besseren belehrt. Mit der Folge Knochenbrecher und Menschenfresser habt ihr mich überzeugt und inzwischen höre ich euch ziemlich gern. Eine Folge zu Musik im Fußball habt ihr ja schon gemacht und Musik spielt ja immer wieder eine Rolle in euren Shows. Letzte Woche war ich in der ersten vietnamesischen Liga. Was? Groundhopping in Vietnam oder was? Letzte Woche war ich in der ersten vietnamesischen Liga beim Spiel des FC Da Nang gegen Fidel FC. Bei beiden spielte natürlich ein obligatorischer Brasilianer, denn die Vietnamesen sind in der Regel nicht so groß. Zwinker Smiley. Als ich zunächst ohne meinen Freund das Stadion betrat, war ich wohl eine etwas außergewöhnliche Erscheinung, so als gefühlt einziges Weißbrot. Und so kam es, dass der zweite Capo mich direkt zu sich rief. Das glaube ich zumindest, denn er sprach kein Englisch. Jedenfalls fand ich die Musik in der Kurve äußerst interessant und außergewöhnlich und das will ich euch nicht vorenthalten. Die Fans des FC Da Nang spielten traditionell aussehende Trommeln und mit einem Keyboard dudelte fast pausenlos eine Melodie im Stadion. Die Fans des Vitel FC hingegen spielten sozialistisch klingende Märsche vom Band, zu denen dann ein Fan scheinbar mit dem Mikro sang. Ich habe davon zwei Videos bei YouTube hochgeladen, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt. Ich fände eine Folge zur Kurvenmusik toll. Die ist ja tatsächlich auch linguistisch gar nicht uninteressant, wenn man bedenkt, wie überkorrekt dort Vokale ausgesprochen werden. München, Schalke! Ja, also, warte mal, jetzt haben wir hier die Kostprobe, dann hören wir das mal. Haben wir mitgeschickt bekommen, liebe Hanna, so.
Sind diese Trommeln? Keyboard? Die Danang Ultras.
Das ist der Epster Danang, ne?
Danang Ultras sind das.
Das erinnert mich an unseren Besuch da im Cricketstadion ein bisschen. Weißt du noch? In Katar? Das war cool. Ja, das ist aber. Das ist der Capo jetzt, ne?
Das ist der Manolo von Danang.
Und die Hanna ist mittendrin. Ist das cool? Ich höre aber das Sozialistische da nicht, diese Märsche.
Ja, das ist ein anderes, ein zweites Video gewesen. Und da, liebe Hanna, war die Tonqualität aber so mau, dass wir das an dieser Stelle nicht spielen können.
Aber wie geil ist dieser Einwurf? Hanna, au, sie boah, jetzt wird's aber ganz spektakulär. Wir sehen uns am 13.06. Sie kommt zur ausverkauften Show nach Köln. Hanna, komm unbedingt nach der Show zu uns. Wir machen da definitiv eine dritte Halbzeit und gehen als Letzte da aus dieser Eventkirche raus. Gib dich zu erkennen. Wir würden uns sehr freuen. Tolle Mail. Und nochmal der Hinweis, am 22.08. sind wir in Essen in der Zeche Karl. Burkhard, hast du noch was?
Erinnerst du dich noch daran, dass ich ja mal was vom VfB Günnichfeld erzählt habe?
Ja.
Wenn Willi kam, diese Kurzgeschichte, ja, die wir mal geschickt bekommen haben,
ja,
über Willi Schulz, der beim VfB Günnichfeld groß geworden ist.
Die war sehr rührend, die Geschichte.
Ja, das war für mich eines der absoluten Highlights im vergangenen Jahr.
War das nicht bei der Bescherungsfolge?
Genau. Genau.
Die wir in Katar aufgenommen haben?
Und jetzt haben wir von Kai Bennemann eine Mail bekommen. Mhm. Und der Kai schreibt, auch die erste Folge über die Schiedsrichter war wieder ein Hörgenuss. Und während ich das hörte, erinnerte ich mich an eine Geschichte, die ich diese Woche Montag in der Zeitung gelesen habe. Ich wohne zwar in Dortmund, da ich aber glühender Anhänger des FC Schalke bin, lese ich dank E-Paper immer auch den Gelsenkirchener Teil der WAZ. Da hat letztes Wochenende der Schiedsrichter beim Spiel FC Hassel gegen den VfB Günnichfeld seinen Assi vom Platz gestellt, nachdem dieser ihn beleidigt hatte.
Echt? Das geht? Wie geil ist das
denn? Und er hat dann auch den entsprechenden Zeitungsausschnitt dazu gebracht. Und hat dann, es war auch in der Watz dann echt ein dreispaltiger.
Was schreibst du denn da für einen Scheiß hier? Das gibt's überhaupt nicht hier. Du bist ja ein Idiot. Puff.
Aber es war
was
immer.
Was macht der denn dann?
Es war wohl immer in Bezirksliga, was mich echt wundert, weil der Linienrichter an dieser Stelle war vom Verein gestellt. Das gibt's ja dann, ne? Also, dass dann auf der einen Seite einer von Blau ist und auf der anderen.
Lässt sich doch mit Abseits das viel galanter regeln.
In diesem Fall war es wohl ein gesperrter Spieler, der sich dann doch etwas lautstark in die Diskussion auf dem Platz einschaltete. Kai, auch diese Dinge brauchen wir hier.
Ja, definitiv. Schreibt uns info@jogo-bonito.de. Die Story ist ja echt geil. Wieder zurück zur Folge.
Ja, biegen wir auf die Zielgeraden.
Ja, genau.
Von zwei wirklich beeindruckenden Biografien, der von Heinz-Florian Oertel und der von Ernst Huberti. Und ich war im vergangenen Jahr mal im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und habe mich da mit dem Leiter Manuel Neukirchner getroffen, auch um über Ernst Huberti zu sprechen, weil der damals kurz vor der Vollendung seines 95. Lebensjahres stand. Mhm. Und der Manuel Neukirchner hat das, finde ich, ganz toll zusammengefasst, warum der Ernst Huberti für so viele Menschen in Westdeutschland oder in der Bundesrepublik so eine große Bedeutung gehabt hat.
Heute kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Da freute man sich eine ganze Woche darauf, am Samstag um 18 Uhr die Ausschnitte gerade mal von 2 oder 3 Bundesligaspielen in der Sportschau sehen zu können. Die restlichen Begegnungen wurden vom Moderator mit Schrifttafeln, mit Archivfotos vorgetragen, also gewissermaßen erzählt. Da waren fußballerische Bewegtbilder eine Rarität.
Und Huberti hat sie in die Wohnzimmer gebracht.
Ja, und bei Heinz-Florian Oertel, ich meine, er hat sich zu so vielen Themen geäußert, auch Themen, da kann man schon drüber nachdenken, was ist das für ein Job, den wir haben als Sportjournalisten? Ist das, was wir machen, also worüber immer Leute diskutieren, ist das, was wir machen, Unterhaltung? Ist es nur Berichterstattung in Anführungszeichen? Was ist eine Nachricht? Ist nicht schon eine Nachricht, wenn ich sie präsentiere, schon wieder überformt und gar nicht mehr nachrichtlich? Also da hat er sich auch sehr viele Gedanken drüber gemacht und sagte dann schlussendlich:
Sport, allein das Wort erklärte schon, kommt aus dem altlateinischen Desportare, das heißt sich vergnügen, unterhalten. Und so habe ich den Sport auch als Reporter immer begriffen, er ist zuallererst Vergnügen und Unterhaltung.
Er war ein großer Geschichtenerzähler und ja, er wusste auch die Pointen zu setzen. Stell dir mal vor, er saß da mit zwei ehemaligen DDR-Fußballnationalspielern, die 74 auf dem Platz standen, ich weiß nicht mehr, wer es genau war. Und er saß mit denen da und er war ja eigentlich nicht Mann des Fußballs. Er liebte eher die Leichtathletik, Marathon, Eiskunstlauf,
Radsport,
das waren eher so seine Sachen. Und da sagte er, klang schon ein bisschen despektierlich:
Zwei Mannschaften spielen, beide sind nicht besonders gut. Der schlechteste ist, sagen wir jetzt, der Mann, die Nummern habt ihr nie getragen, also mit der Nummer 11. Der denkt auch schon ans erste Bier und dann geht der ganze Mist zu Ende. Es gibt für seine Mannschaft einen letzten Eckball und er kriegt dann Hinterkopf und er geht in drei Angel. 1-0. Der Mann wird als Held gefeiert. Ist beim Marathon nicht möglich.
Gute Pointe.
Ja.
Böse.
Auch er ein Mann der Pause. Ne? Die Pausen zu setzen ist in unserem Geschäft, wenn du das kannst, dann gehörst du zu den Top-Leuten.
Ja, definitiv.
Ist immer so gewesen.
Ja.
Und weil Ernst Huberti auch in hohem Alter immer noch so ein unfassbar hohes Ansehen genossen hat, zu Recht genossen hat, weil er eben wirklich auch ein Pionier gewesen ist in vielerlei Hinsicht. Man muss ihn als Reporter nicht unbedingt feiern, aber ich finde, er hat als Medienmacher über viele Jahrzehnte einfach so enorme Akzente gesetzt. Und er hat natürlich so viel Plan gehabt, auch vom Sport im Fernsehen, dass er einfach auch ganz viele Kollegen geschult hat. Er hat mal gesagt, er hätte 50 bis 60 Kollegen, die heute noch im Geschäft sind, geschult. Unter anderem Monika Lier aus Reinhold Beckmann hat er geschult. Johannes B. Kerner ist dabei gewesen und auch Oliver Welke. Und Olli Welke saß also zusammen mit Monika Lierhaus in einer Schulung bei Ernst Huberti. Und der hat, finde ich, eine wirklich zauberhafte, ja auch ein bisschen beängstigende Erinnerung an Ernst Huberti.
Zusammen mit der Kollegin Monika Lierhaus. Wir hatten beide einen Termin mit ihm und wir saßen dann da beide und warteten auf ihn. Und er kam einen kleinen Tick zu spät, was sehr ungewöhnlich ist, weil Ernst Huberti kommt immer super pünktlich. Und mir fiel tatsächlich schon auf, dass es auf einmal ein bisschen nach Rauch roch in dem Zimmer. Und dann sagte er auch wieder in seiner formvollendeten Art, er müsse sich entschuldigen, er würde ein bisschen nach Rauch riechen, sein Haus sei gestern abgebrannt. Und er und seine Frau sind da noch rausgekommen und alles. Und ich sag mal so, ich hätte jetzt mehr als Verständnis gehabt, wenn man am Tag danach auf so einen blöden Coaching-Termin mit irgendwelchen Oliver Welkes und Monika Liehausens verzichtet. Aber er hat dann trotzdem nach so einem Event gedacht, nee, ist ein Termin, da muss ich hin. Also das hat mich nachhaltig beeindruckt, ehrlich gesagt.
Ja, das wäre alte Schule oder was ist das?
Das wäre mir auch so gegangen. Ja, das ist alte Schule. Das ist eine preußische Disziplin auf jeden Fall.
Mhm.
Und Ernst Huberti ist natürlich, das ist wahrscheinlich bei älteren Menschen immer so, man attestiert ihnen dann ja auch so eine gewisse Weisheit, ne? Eine Lebensweisheit, eine Lebensklugheit, einen besonderen Blick auf das Leben, auf das Zusammenleben und deshalb fand ich es auch ganz angemessen, dass vor seinem 85. oder 90. Geburtstag, weiß ich gar nicht mehr genau, hat ihn ein Kollege jedenfalls gefragt: Ernst, wenn du jetzt mit der Rückschau auf dein ereignisreiches Leben das zusammenfassen solltest, was kannst du uns als nachfolgenden Generationen und Sportreportern eigentlich als Ratschlag mit auf den Weg geben? Und er hat es sehr, sehr klug beantwortet.
Ich habe keinen Rat, ehrlich nicht. Die Zeiten sind so schwer, dass sie jeder für sich selbst erfinden muss. Ich musste meine selbst empfinden und ihr müsst eure selbst erfinden. Kein Rat.
Okay.
Ja.
Was für ein schönes Schlusswort von Ernst Huberti, und Heinz-Florian Oertel.
Also das war's, liebe Zuschauer. Dann bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns aus Hamburg und geben zurück in das laufende Programm des DDR-Fernsehens.
Okay. Dann machen wir uns auch mal vom Hof. lassen die Kerze aber natürlich noch weiter brennen und sind beiden Kollegen absolut dankbar für die Spuren, die sie im Sportjournalismus hinterlassen haben. Jeder für sich ein Künstler, vielleicht auch Lebenskünstler. Beide haben wahnsinnig viel erlebt. Die Spanne, Weimar, Drittes Reich, Bundesrepublik, DDR,
Wiedervereinigung.
Und beide Mitte 90 geworden. Das ist ein erfülltes Leben dann wohl.
Ja,
ja, Burkhard, zum Schluss noch mein Hinweis. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Infos, die ihr vielleicht braucht. Den Link von einer sehr schönen, finde ich, Dokumentation. Ein Abend für Heinz-Florian Oertel beim Mitteldeutschen Rundfunk. 1,5 Stunden kann ich nur empfehlen. Werde ich mal als Link in die Shownotes reinpacken. Und da findet ihr auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Das sage ich nochmal deutlicher als in den letzten 2, 3 Wochen. Wäre schön, weil das so ein bisschen eingeschlafen ist. Also liebe Leute, wenn ihr könnt, dann doniert das entsprechend. Und zwar bei PayPal, die IBAN gibt es da auch, oder Kreditkarte. Ihr kennt den ganzen Bums. Und wir treten auch auf im August. Burkhard, für mich war es das, für dich auch?
Für heute schon, Sven. Das war eine wieder mal total spannende Zeitreise. 2 total faszinierende Lebensläufe. Und ich bin so glücklich, dass wir das hier machen können. Also, dass du das auch so mitträgst und dass wir so tolle Sachen rausgefummelt haben aus dieser faszinierenden Lebensgeschichte von Oertel und von Huberti. Das hat echt Bock gemacht. Danke.
Mir auch. Ich meine, jetzt können die Leute ja ruhig hören. Das ist für uns echt neben dem Geschäft, was wir sonst haben. Du bist jetzt bald bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Bist du 2,5, 3 Wochen oder was, bist du in Finnland. Ich podcaste mich ja halb tot, aber ich mache es super gerne. Mache ein Buch mit Wolfgang Overath, wir machen Bundesliga-Sendung, aber wir beide sagen uns im Familienleben, in dem wir auch sind, wir sind sehr aktive Väter, also im Sinne von, dass wir da nicht irgendwie nur abends uns verabschieden und unsere Wege da gehen. Jogo Bonito ist uns sehr, sehr wichtig. Wir wollen da auch diese Kerze am Brennen halten. Und deswegen könnt ihr das unterstützen. Weiterempfehlen, gerne weiterempfehlen.
Ganz wichtig, ja.
Und donieren. In diesem Sinne verabschieden sich Burkhard Hupe
und Sven Pistler.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistler und Burkhard Hupe.